Hallo und willkommen zu meinem Podcast Hamburg Arts mit Interviews und Geschichten aus der Welt der Kunst. Mein Name ist Kai Detlefs, ich bin Journalist in Hamburg. Joseph Beuys war Ausnahmekünstler, Visionär, Aktivist. Der Kunstprofessor wurde verehrt und er war umstritten. In jedem Fall war Beuys ein Star im Kunstbetrieb und in den Medien. Mit Hut, Weste und geschicktem Marketing brachte es Joseph Beuys an die Weltspitze. Der Assistent von Beuys war damals Sigi Sander, heute Galerist in Hamburg. Wir reden über Beuys, Marketing und die Medien. Ich begrüße Sigi Sander. Wir kommen zu dem Thema Joseph Beuys und die Medien. Das war ja ein Spannungsverhältnis, wie soll man es beschreiben? Du hast gesagt, Joseph Beuys war ein nettes Opfer für die Medien. Er war der verrückte Professor. Wie siehst du das heute? Was lief da ab?
Erstmal muss man sagen, der Beuys wollte natürlich gehört werden, der Beuys wollte gesehen werden. Er war also nicht der Künstler, der sich in seinem Atelier versteckt hat, um da so für sich hin zu experimentieren, um dann irgendwann mit irgendwelchen Bildern an die Öffentlichkeit zu gehen, oder sagen wir mal, die Bilder gehen an die Öffentlichkeit und ich als Künstler halte mich zurück. Es gibt ja da so Sätze wie bilde Künstler, rede nicht oder so. Na, sowas gab es ja damals auch so als Postulat. Aber bei dem Beuys war das anders. Dem Beuys war von vornherein klar, nein, ich bin ein Künstler, ich möchte in die Öffentlichkeit, ich habe hier etwas mitzuteilen, ne, und da muss ich mir irgendwas was einfallen lassen, dass die Leute mir zuhören, dass ich überhaupt auch überhaupt erstmal interessant werde für jedermann. So, ne? Und das ist das, wie gesagt, wo ich mir sage, da hat er sich wahrscheinlich auch ein gewisses Erscheinungsbild, ein Branding, wie auch immer ausgedacht, damit man erstmal hinguckt und sagt, was ist denn das da für eine komische Figur, der sieht ja ganz anders aus, ach, das ist ein Künstler, ah ja, und so weiter, ne? Und das ist ja das, was der Beuys einfach so wahnsinnig gut beherrscht hat, die Leute neugierig zu machen. Und sie dann aber auch natürlich mit interessanten Sachen zu beliefern.
Wir kommen jetzt zu einer ganz besonderen Geschichte. Es geht um diese sehr berühmte Badewanne. Eine unglaubliche Story. Da gab es viel Aufregung, Presseberichte, Empörung und Gerichtsprozesse. Was ist da wirklich passiert mit dieser beschädigten Badewanne?
Ja, das war, glaube ich, 1976. Und man muss vorausschicken, also der Beuys war schon einigermaßen bekannt in den Medien. Was in der damaligen Zeit für einen Künstler, also für einen bildenden Künstler, sehr ungewöhnlich war. Ich weiß nicht, ob man da schon von Polke geredet hat oder Gerd Richter, also ich meine jetzt in größeren Kreisen. Auf jeden Fall war es so, ich muss da ein bisschen weiter ausholen, der Beuys hat sich ja auch früh angewöhnt, da sind wir wieder bei dem Marketing und so, dass er bestimmte Sammler mit bestimmten Arbeiten bestückt hat. Das fing an mit seinen Jugendfreunden, den Van der Grindens, Hans und Franz Josef Van der Grinden, die ganz einfach bei ihm angefangen haben und von ihrem Taschengeld sich erste Zeichnungen und Arbeiten auf Papier bei ihm gekauft haben, die sie dann zum Teil in Raten abbezahlt haben. Irgendwann hat ihn der Beuys eine ganze Mappe zusammengestellt und hat gesagt, so, das ist jetzt hier ein Werkkomplex, da möchte ich gern, dass der zusammenbleibt und dass ihr den kriegt, verwaltet. Ne, und auch euch natürlich drum kümmert. Und da haben wir natürlich gesagt, ja, wie soll man das bezahlen? Da haben wir gesagt, bezahlen ist erstmal Nebensache. Ne, und dann haben die das in Raten abgestottert. Und genau so ein Sammler war der Lothar Schirmer, der also auch schon als junger Student sich für moderne Kunst interessiert hat und auch für Beuys. Und wo der Beuys also sehr schnell irgendwie gesehen hat, was so die Sachen sind, die für Lothar Schirmer das Richtige sind. Und auch Lothar Schirmer hat angefangen mit Arbeiten auf Papier, so kleinpreisige Sachen. Und irgendwann hat der Beuys ihm dann aber auch gesagt, so, jetzt nehmen Sie doch mal zum Beispiel die Wanne. Hat er gesagt, die kann ich überhaupt nicht bezahlen. Und dann hat der Beuys gesagt, Also wie gesagt, Geld hat da nie eine große Rolle gespielt. Also der Beuys hatte nie viel Geld und so, aber das Geld war jetzt nie das Ausschlaggebende. Und da hat der Beuys gesagt, so, ich verkaufe Ihnen diese Wanne jetzt hier für 500 Mark und wann und wie Sie die bezahlen, das ist jetzt erstmal nebensächlich. Irgendwann war aber diese Wanne so bekannt, dass sie für eine Ausstellung im Wuppertaler Museum ausgeliehen wurde. Also wie gesagt, diese Beuys-Badewanne, die in der Biografie und im Lebenslauf-Werklauf von Beuys eine ganz wichtige Rolle spielt, also ist die Station Nummer 1, die wurde halt ausgestellt in einem Wuppertaler Museum 1976. Und man muss vielleicht nochmal daran erinnern, dass Johannes Rau, der damalige Wissenschaftsminister, der Beuys 1972 aus der Akademie herausgeschmissen hat, dass der seinen Wahlkreis in Wuppertal hatte und da natürlich auch bei seiner Mutter oder mit seiner Mutter zusammen lebte. Und nun gab es irgendwann nach dem Ende dieser Ausstellung, gab es eine Veranstaltung des SPD-Ortsvereins in Wuppertal. Und die haben also da in dem Museum getagt, gefeiert, was auch immer, und brauchten dann irgendwo ein Behältnis, um Getränke zu kühlen. Und dann stießen sie in irgendeiner Kammer auf die nicht mehr ausgestellte und zum Transport, also zum Rücktransport bereitgestellte Badewanne von Beuys. Die aber, das muss man immer wieder sagen, dem Beuys da schon lange nicht mehr gehörte, sondern diesem Sammler Lothar Schirmer aus München. Gut, und jetzt haben die sich gedacht, ja, das ist doch der bekloppte Beuys, ne, der hier, mit dem hier unser Parteifreund Johannes Rau im Clinch liegt, das ist so eine gute Gelegenheit, dem mal eins auszuwischen. Und dann haben die sich, ohne wahrscheinlich sich viel dabei zu denken, haben die diese Badewanne genommen und haben da ihre Getränke gekühlt, die sie dann für die Feier gebraucht haben.
Danach, also, meinst du, sie haben gewusst?
Ja, natürlich, klar. Ne? Danach war natürlich, kam natürlich dann irgendwann mal das böse Erwachen. Ne? Und da wurde, wie so oft, wurde dann natürlich ein Bauernopfer gesucht. Und dann hat man eine Geschichte zusammen konstruiert, dass also irgendeine arglose Putzfrau diese Wanne, also meinte, obwohl sie gar keinen Auftrag dazu hatte, so und unbezahlt und sonst wie diese Badewanne säubern zu müssen. Was natürlich also auch ein völliger Blödsinn ist. Ja. Gut, auf jeden Fall hat dann der Sammler, als er seine Badewanne in dem Zustand, also in dem gereinigten Zustand zurückgekriegt hat, hat er natürlich gesagt, das ist nicht mehr meine Badewanne, das ist nicht mehr die Badewanne, die ich hier quasi Ihnen überlassen habe für die Ausstellung und hat dann den mit der Versicherung vereinbarten Schadensersatz eingefordert. Also wie gesagt, muss man zunächst wissen, nicht der Beuys, sondern dieser Sammler hat berechtigterweise Schadensersatz von der Stadt Wuppertal gefordert für die Badewanne, die quasi als Kunstwerk zerstört worden ist. Und der Versicherungswert war damals, ich weiß es nicht genau, ich sag mal sowas um die 50.000 Mark. Und das haben da sehr viele Leute in dieser Zeit als unvorstellbar, als ungehörig und sonst wo empfunden. Aber es war einfach der vereinbarte Versicherungswert für diese Badewanne. Und das wollte der Sammler zurückhaben. Und diese Geschichte ging dann, das war natürlich wieder so ein Ding, das die Medien gerne aufgegriffen haben und natürlich hat keiner jetzt den Sachverhalt so dargestellt, sondern jeder hat irgendwie die Geschichte so erzählt, wie er dachte, das kommt am besten beim Publikum an. Und dann war natürlich wieder diese, ne, das, also die arme Putzfrau, da ist eine arme Putzfrau, die es ja nur gut gemeint hat und da ist dann der Künstler, der sagt, was ist denn hier los und, ne? Und diese Geschichte, wie gesagt, geisterte in verschiedenen Varianten, aber im Grunde genommen immer wieder, ne? Also bekloppter Künstler und arme Putzfrau, so ging das dann durch die Medien, ne? So, zack. Und ja, es ist natürlich klar, dann haben alle Leute den Beuys angerufen und wollten da genaueres wissen und ja, Herr Beuys und so weiter. Ne? Und ich war irgendwann mal beim Beuys am Drakeplatz, also bei ihm zu Hause, und das hat er irgendwie so entnervt. Ja, jetzt soll ich hier ständig in die Badewanne steigen, ne? Und die Leute wollen jetzt alle, die wollen mich jetzt alle in der Badewanne fotografieren und so. Und es hat dann ja auch im Stern hat so ein wunderbares Bild gegeben, wie der Beuys tatsächlich in seiner, jetzt nicht in der Kinderbadewanne, sondern in seiner richtigen Badewanne steht. Und da hat der Beuys uns dann so eine Grußbotschaft rübergeschickt, auf der dann also stand, der Pharao im Geiste spricht, erhebe dich im Gleichgewicht, euer Josef Beuys, 1976. Und dann hat er natürlich gemerkt, ja, dass man das, dieses, also.
Das ist medienwirksam,
ja,
ne? Die Story ist medienwirksam.
Also es ist zwar nervig irgendwo, aber am Ende der ganzen Geschichte weiß jeder, wer Josef Beuys ist. Ne? Und darum ging es ja. Also es ging ihm, das muss ich immer wieder betonen, es ging ihm nicht darum, um seine Person oder um seine Person in den Vordergrund zu stellen. Der Beuys war kein Egomane, sondern es ging darum, dass der Beuys etwas mitzuteilen hatte. Ne? Also etwas, er wollte wirklich mit seiner Kunst, mit dem erweiterten Kunstbegriff, mit den Ergebnissen des erweiterten Kunstbegriffs wollte er an alle Menschen ran. Ne? Und deswegen hat er natürlich die Mittel genutzt, die damals zur Verfügung standen. Und das war dann eben dann auch solche Auftritte in den Medien, in den Printmedien, die damals noch sehr wichtig waren, aber natürlich wurde er dann auch eingeladen, Radio-Features zu geben und im Fernsehen was dazu zu sagen und.
Du hast mir im Vorgespräch gesagt, das war der Durchbruch.
Ja, also das war dann, da hat der Beuys irgendwann, das gesagt, alle, jetzt reden sie alle nur noch über diese Wanne. Und die habe ich ja. Also für ihn war das ja auch eine Geschichte, die war ja längst abgehakt. Die Wanne hat er Jahre zuvor eben für 500 Mark an diesen Sammler verkauft. Und das war für ihn natürlich längst, ja, also wichtig, also eine wichtige Arbeit in seinem Lebenslauf, Werklauf. Aber auf der anderen Seite war es natürlich, war er längst ja schon auch ein Stückchen weiter. Ne?
Du hast gesagt, Josef Beuys hat einmal den Satz gesagt, bei kritischen Berichten über ihn und seine Kunstwerke bloß nicht dementieren. Was hat's damit auf sich?
Ja, das müsste jetzt, wahrscheinlich könnte jetzt so ein Psychologe oder so ein Werbestratege, der könnte das jetzt wahrscheinlich viel besser erklären als ich, aber es ist natürlich so, in den Medien wurden ja oft falsche Informationen verbreitet. Das, was man heute so schön Fake News nennt. Und dem Beuys war aber klar, dass einerseits war diese Nachricht falsch, aber andererseits hat sie die Leute auch neugierig gemacht. Und wenn man jetzt hingegangen wäre, so ganz moralisch, und hätte gesagt, ich fordere jetzt hier aber, dass das mal richtig gestellt wird, und so habe ich das nicht gemeint, oder so habe ich das nicht gesagt, so habe ich das nicht getan, dann hätte man irgendwie auf Seite 7 unten irgendwo so einen Dreizeiler gehabt, und es hätte keinen Menschen interessiert. Also hat der Beuys gesagt, ja gut, dann lassen wir es doch einfach so stehen. Und beim nächsten Mal haben wir dann gleich einen Anknüpfungspunkt. Dann kommen die Leute und sagen, ach, Sie sind der bekloppte Professor, der bekloppte Künstler, bababababa, und dann hat man gleich ein schönes Gesprächsthema. So, ne? Alles, wo die Wogen geglättet sind, wo schon alles gesagt ist, wo alles richtig gestellt ist, ne? Da kommt ja da nichts mehr. Ne? Aber das war es ja, dass dann die Leute gesagt haben, was, Sie sind das, und so, ne? Und zack, 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 standen sofort eine ganze Reihe Leute um ihn herum und dann ging die Diskussion los. Und das war ja das, was der Beuys dann liebte. Und wo er dann auch ja natürlich stundenlang mit den Leuten in den Ring getreten ist.
Wir wollen heute reden über Selbstvermarktung und Personal Branding von Josef Beuys. So nennst du es, Personal Branding.
Ja, zwar.
Ist dein Wort, ist dein Begriff.
Ich weiß nicht, ob der Begriff heute noch gebraucht wird, aber das ist ja so ein Begriff aus der Werbung. Und ich finde, das trifft natürlich gut auf den Beuys, aber auch auf viele andere Künstler zu.
Reden wir von Josef Beuys und Auf welche Weise hat Josef Beuys diese Selbstvermarktung und PR betrieben? Was fällt dir dazu spontan ein?
Ja, das geht ja erstmal mit seiner eigenen Person oder mit seinem Erscheinungsbild los. Na, das, also, wenn man jetzt so von den 70er Jahren ausgeht, wo ich also Beuys kennengelernt habe, da war es schon so, dass der Beuys gesagt hat, wenn die Leute meinen Hut sehen, dann sagen sie, da ist der Beuys. Also da hat er es dann also schon geschafft, also mit seinem Erscheinungsbild, mit seiner Silhouette oder so, ne, also auch einen ganz hohen Wiedererkennungswert zu schaffen. Ja, und ich weiß nicht,
kann man sagen, dass er das bewusst inszeniert hat, bewusst gemacht hat?
Das denke ich schon. Also der Beuys ist ja jemand gewesen, der, als er sich dann irgendwann dazu entschlossen hat, als Künstler in die Öffentlichkeit zu gehen, er hat ja also die ersten Ausstellungen, die waren ja relativ spät, da war er lange schon Professor, ich glaube, da war 40 oder so, als er dann bei Schmela ausgestellt hat und in Mönchengladbach. Da hat er sich natürlich schon vorgenommen, also wenn schon, dann richtig. Und wenn, dann möchte ich natürlich auch, wenn ich hier in Erscheinung trete, dass das auch bei den Leuten hängen bleibt. Und ich würde mal sagen, also das fängt sicherlich erstmal bei der Person an. Also, oder so wie es ist, ja, Stichwort hier mit dem Branding. Wenn man die Coca-Cola-Flasche sieht, also die alte Bombs, da weiß man sofort Bescheid. Wenn man die Odol-Flasche sieht, die Tempotaschentücher, zack, zack, zack. Das ist ja wirklich ein Branding heißt ja auch eingebrannt, dass sich das wirklich in die Köpfe und ins Bewusstsein der Menschen eingebrannt hat. Und ich denke schon, dass der Beuys da sehr bewusst daran gearbeitet hat und sich da auch große Gedanken gemacht hat.
Fangen wir mal an mit dem, ja, mit diesem Outfit. Jeder kennt es natürlich, die Silhouette, wie du sagst, es ist der Hut und dann diese berühmte Weste, dazu ein weißes Hemd. Was hat es auf sich mit diesem Hut?
Wenn man sich Bilder aus der Zeit anguckt und gerade auch aus der Kunstszene, dann muss man feststellen, ja, eigentlich haben also eigentlich fast alle Menschen, nicht nur Künstler, haben eigentlich, also Männer, die etwas auf, sagen wir, Etikette und Mode geachtet haben, die haben eigentlich alle Anzug, Krawatte und auch Hüte getragen.
Man trug Hut.
Man trug Hut. Und der Beuys hat auch irgendwann mal gesagt, also ich meine, der hat, wie gesagt, diese ganzen Geschichten, die dann kolportiert wurden, also der Hut, den braucht der, der ist ja aus Filz und Wärme und so weiter, hat er alles natürlich gerne mitgetragen, aber wenn man mal entre nous war, dann hat er gesagt, ach, immer die mit dem Hut, die kommen immer ewig mit dem Hut. Ne? Als ich angefangen habe, da haben wir alle einen Hut getragen und irgendwann war ich der Letzte. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wenn ich jetzt hier der Letzte bin und alle fragen mich, warum trägst du einen Hut und so, dann behalte ich den Hut doch jetzt einfach mal auf. So, ne? Also man kann alles irgendwo mal ein bisschen erhöhen oder man kann da, also die Menschen lieben es natürlich auch so, immer so ein paar rührselige Geschichten präsentiert zu bekommen. Das Spiel hat der Beuys natürlich gerne mitgemacht, aber im Prinzip ist es auch so, irgendwann ist man der letzte Mohikaner und da denkt man sich, gut, wenn das jetzt irgendwie hier plötzlich ein Markenzeichen ist, dass ich hier noch einen Hut trage, dann behalte ich den Hut einfach mal auf. Zack, Pumps aus Feierabend. Und als jemand, der also im Kunstbereich arbeitet und der jetzt nicht ständig irgendwelche Taschen mit sich rumschleppen will oder irgendwelche Werkzeugkisten oder so, ist natürlich sowas wie die Weste, die er da getragen hat, ganz, ganz praktisch, weil da ja auch alles drin war. Ne? Taschenmesser, Brille, Zigaretten, Feuerzeug, Bleistifte und so weiter und so weiter. Ne? Dokumente. Er hat auch immer gerne irgendwo noch so einen 1.000-Mark-Schein gehabt, so für die Notfälle. Beuys hat dann auch immer so kokettiert und gesagt, ja, notfalls könnte ich auch im Bahnhof oder unter der Brücke schlafen. Dann habe ich mir gesagt, klar, wenn ich einen Tausender da oben in meiner Weste drin hätte, dann könnte ich auch so locker daherkommen.
Ich habe noch eine Frage zu der Weste. Du sagst, es war keine Anglerweste, wie so viele schreiben. Es war eine andere Art
Weste. Ja, also wie gesagt, ich will mich da jetzt nicht so unbedingt festlegen, aber viele denken, die hat der Beuys im Anglergeschäft gekauft. Und zumindest in der Zeit, wo ich ihn erlebt habe, da hat Eva, seine Frau Eva, ihm immer diese Westen genäht. Und wenn man genau hinguckt, dann ist es eben dann auch eine andere Grundfarbe als die dieser Anglerwesten, die dann viele Leute auch so aus Sympathie zu Beuys gekauft und getragen haben. Also da war schon noch irgendwie, das war schon noch wieder was anderes. Und so wie ich das erlebt habe, also in der Zeit, so in den 70er, 80er Jahren, da hat eben die Eva diese Westen genäht.
Wir machen weiter mit einer anderen großen Medienstory. Da gab es die Überschrift, die Schlagzeile, der teuerste Sperrmüll aller Zeiten. Das war die Installation Zeige deine Wunde in München. Was ist denn da passiert?
Ja, in München gab es ja, oder gibt es unter anderem die Galeristen Schellmann und Klüser, die moderne Kunst, also die zuständig waren für moderne Kunst, die also die Pop Art nach Deutschland geholt haben, die aber auch Künstler wie Joseph Beuys vertreten haben. Und die haben dann also irgendwann mal in einer Tiefgarage oder in einem Seitengebäude der einer Tiefgarage in München die Beuys Arbeit Zeige deine Wunde gezeigt, wo also der Beuys unter anderem zwei Leichenbarren verwendet hat und also Sachen aus dem Krankenhaus, aus dem so und also diese Installation wurde da gezeigt und wurde dann auch von der Stadt München angekauft für, ich glaube, 270.000 D-Mark damals. Und das war für damalige Verhältnisse eine ungeheure Summe. Und ja, dementsprechend gab es dann natürlich auch Proteste und Unverständnis und Leserbriefe und so weiter und so weiter. Ja. Also und diese Arbeit, Zeige deine Wunde, war natürlich für die Leute damals wahnsinnig befremdlich. Also München, Stadt des Jugendstils und also so die, sagen wir mal, mehr so die gemächlichere Form der Kunst und dann also plötzlich so eine Schockgeschichte, wo also jemand Leichenbaren ausstellt und andere Sachen und dann also auch die Forderung stellt, zeige deine Wunde. Also das, was er im Grunde genommen auch so ein Leitthema von Beuys ist. Diesen Titel könnte man ja ganz, ganz vielen Sachen geben oder so. Das ist ja immer das. Das war ja dann auch, vielleicht kommen wir noch drauf zu sprechen, später in Hamburg, so, dass der Beuys immer gesagt hat, wo ist denn hier, wo drückt hier der Schuh? Wo ist hier also wirklich wo ist hier die Wunde? Wo ist das Problem? Wo gehen wir da direkt ran? Und wie finden wir jetzt hier eine Möglichkeit der Heilung oder der Versorgung dieser Geschichte und so. Das ist ja immer so ein Hauptthema von Beuys gewesen und zieht sich eigentlich durch, ja, man kann sagen, durch ganz früh schon durch sein gesamtes Werk durch. Ja, und also heute ist es natürlich ein Highlight in dem Münchner Museum, aber damals war es natürlich ja, für die Leute, die gewohnt waren, dass Kunst so Öl auf Leinwand oder in Bronze gegossen oder sonst wie. Und plötzlich werden da so ausrangierte Sachen aus dem Krankenhaus und so ganz, sagen wir mal, ja, so Sachen installiert, die einem dann auch ein gewisses Unbehagen bereiten. Das muss man ja auch sehen. Also diese Aufforderung, zeige deine Wunde, die der Beuys ja auch dann in dieser Installation visualisiert hat, ist ja dann auch wirklich was, wo man sagt, oha. Das ist, also wenn man das jetzt mal einfach mal wörtlich nimmt, dass man jetzt jemanden auffordert, zeige deine Wunde. Wo ist dein Problem? Wo? So, zack. Das ist ja das, worunter viele Leute leiden, aber natürlich auch die Angst davor haben, dass, also diese Verwundbarkeit oder auch das, was sie mit sich herumschleppen als Problem, das überhaupt erstmal öffentlich kundzutun. Und also das ist ja genau das, was dann da auch eingetreten ist, dass die Leute Also gezeigt haben, ja, wir sind noch nicht bereit für wirklich moderne Kunst. Was aber ganz im Sinne von Beuys war.
Das ist meine erste Frage. Wie ist Beuys damit umgegangen, dass es da so einen Aufruhr gab damals?
Ich denke mal, er wird schon irgendwo damit gerechnet haben. Ich will nicht sagen, dass das provoziert hat. Das würde, also man muss immer so diesen feinen Unterschied machen. Der Beuys war kein Provokateur in dem Sinne, dass er gesagt hat, wie kann ich die Leute schocken und wie, sondern wenn der Beuys sowas gemacht hat, dann war auch immer ein Sinn und Zweck dahinter. Das muss man wirklich in aller Deutlichkeit sagen. Also wenn der Beuys die Aufforderung in dieser Arbeit gemacht hat, zeige deine Wunde, dann war ihm wirklich sehr daran gelegen, dass wir an den Punkt kommen, wo jetzt etwas im Argen liegt und dass wir dann uns bemühen, also wie gesagt, diese Verletzung, diese Wunde oder dann auch anzugehen und letztendlich zum Heilungsprozess zu kommen.
Josef Beuys war ja sehr oft eingeladen zur Documenta, da hat er große Installationen gemacht und ich habe dich so verstanden, dass die Veranstalter das auch mochten und wollten.
Ja, der Beuys war natürlich, also die Zusage, Beuys macht irgendwo mit, war natürlich auch ein Garant dafür, dass er da auch ein Publikum rangezogen hat. Aber er hat dieses Publikum natürlich auch herangezogen, weil er sich selber da auch jedes Mal noch wieder gefordert hat und auch versucht hat, das, was er meinetwegen zur letzten Documenta gemacht hat, nochmal um etwas zu steigern. Also das, ich glaube, das haben die Leute ganz deutlich gespürt, dass wir gesagt haben, ja, beim letzten Mal hat er das und das gemacht, was wird er denn diesmal machen? Und so dieses, dieser Dialog mit den Leuten, ich glaube, das hat dem Beuys sehr gefallen, aber es war ja auch ein Dialog mit sich selber. Also Beuys hat sich da auch immer wieder selber herausgefordert und hat gesagt, was geht denn noch? Er hat mit seiner Kunst und mit dem Verstehen seiner Kunst viel den anderen Menschen abgefordert hat, hat er aber sich natürlich selber am meisten herausgefordert und hat auch immer noch gesagt, du musst immer noch ein draufgeben. Da sind wir wieder beim Marketing und bei all diesen Geschichten, aber auch im Sinne des erweiterten Kunstbegriffs. Und ja, das hat er dann auch so weit getrieben, also nach der Documenta 5 hat er einen Herzinfarkt gekriegt, also er hatte mehrere Herzinfarkte und andere schwere Krankheiten und nach der Documenta 7, zur Documenta 7 in die Welt gesetzt hat, dass er da selber gar nicht mehr überlebt. Also er hat da wirklich etwas geschaffen, das ihm auch so viel Kraft abgefordert hat, dass er letztendlich dann auch an seiner, sagen wir mal, an seiner eigenen Herausforderung erlegen ist und also bis zum Äußersten getrieben hat. Und da, so ist das meine Ansicht, daran auch gestorben ist.
Vielen Dank, Sigi Sander.
Gerne.
Hut und Weste waren sein Markenzeichen, das er ein Leben lang gepflegt hat. Josef Beuys betrieb Personal Branding auf hohem Niveau. Das Selbstmarketing lief bei ihm im Dauermodus. Beuys wollte raus aus dem Atelier und hat die Diskussion und Konfrontation gesucht und geliebt, die Medien häufig dabei. Es geht demnächst weiter mit 9 Episoden zu Josef Beuys. Fotos und Videos wie immer auf meinem Blog hamburgarts.de. Schaut doch mal rein.